Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Diskussion heute Abend mit Navid Kermani und Richard David Precht. Mein Name ist Karin Fischer. Ich versuche durch diesen Abend zu führen heute, wenn mir das gelingt, denn diese beiden Männer, die ich Ihnen kaum vorstellen muss, sind zwei Köpfe aus sehr eigenem Recht, beide Denker und Deuter von Verhältnissen, die wir heute uns angewöhnt haben, als kompliziert oder sogar bedrohlich zu beschreiben. Und auch Navid Kermani und Richard David Precht tun dieses Beschreiben und Bedenken schon sehr lange. Herr Precht als Philosoph zum Beispiel im Fernsehen, zu dem er sich dann wiederum kluge Leute einlädt. Im Moment ist er mit seinem Buch Tiere denken in Deutschland unterwegs. Und Navid Kermani, Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, ist jenseits seiner Arbeit als Autor und Schriftsteller immer auch als recherchierender Reisender unterwegs, als Journalist. Er geht dorthin, wo die Welt kompliziert ist und wo es anfängt, weh zu tun. Und er hat aus einem tatsächlich sehr persönlichen Gefühl der Verantwortung heraus diese Reihe von Gesprächen initiiert, in denen er quer durch Deutschland und quer durch Schulen und Theater und was könnte ein besserer Ort sein der Selbstverständigung als dieses Theater, dass es seit der Antike nämlich war, seit der antiken Polis hat sich hier die Bürgerschaft über sich selber und auch mit in Form des Dramas verständigt, indem er zu diesen Gesprächen Leute einlädt und mit ihnen diesen Zustand der Welt diskutiert, den er genannt hat, eine Welt aus den Fugen. Zuletzt hat dieses Wort der designierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Mund geführt, am Tag der Bundespräsidentenwahl vor knapp einer Woche, parallel sozusagen zu Navid Kermani. Auch dieses Wort passt hierher. Die Zeit ist aus den Fugen, Sie wissen es, stammt aus Shakespeares Hamlet. Aber heute meinen wir damit den Zustand der Welt und die Stichworte dazu sind schon viel gefallen, von Aleppo über den Brexit, über die Flüchtlinge bis hin zu Terror und Donald Trump. Vielleicht, so ist es. Vielleicht, so könnte man formulieren, steht nichts weniger auf dem Spiel als unsere Demokratie und vielleicht die Zukunft Europas. Wir werden heute Abend also sicher einen zeitdiagnostischen Abend erleben und ein zeitdiagnostisches Gespräch, wobei Richard David Precht, das sage ich vielleicht am Anfang zum Ablauf der Veranstaltung, eingeladen ist, ein kurzes fünfminütiges Statement abzugeben zu einem Thema seiner Wahl. Navid Kermani wird darauf antworten, danach werden wir ins Gespräch kommen, vielleicht eine gute Stunde lang. Alle Einnahmen dieser Veranstaltungsreihe, das wissen Sie, alle Einnahmen dieses Abends heute werden gespendet an Mentor. Die Leselernhelfer Margret Scharf ist hier die erste Vorsitzende des Bundesverbandes. Sie wird am Ende der Diskussion ihren Verein in Wort und Bild vorstellen. Und danach würden wir ganz gerne die Diskussion auch in Richtung auf Sie, auf das Publikum öffnen für eine weitere kurze Viertelstunde. Ich möchte an dieser Stelle dem Schauspiel Düsseldorf danken für die Einladung und die Gastfreundschaft und bitte Herrn Precht ans Pult, wenn Sie mögen, oder auch hier zu sprechen. Eine Bemerkung zur Seite noch, wir sitzen nicht in Fauteuils, sondern stehen hier, weil Herr Precht Rückenprobleme hat, wenn er ab und zu mal wandernd den Saal durchmisst, dann möchte er sich nicht von uns und der Diskussion abwenden, sondern nur sich mehr konzentrieren. Und noch ein Hinweis ganz am Ende der Veranstaltung draußen. Draußen im Foyer gibt es einen Büchertisch, an dem die beiden Herren nach der Veranstaltung ihre Bücher signieren werden. Dazu sind Sie auch herzlich eingeladen. Bitte.
Meine Damen und Herren, in Zeiten wie diesen, in Zeiten eines allmählichen Verlöschens eines 250 Jahre alten Gesellschaftsentwurfs, nämlich der Vorstellung einer bürgerlichen Gesellschaft, die auf dem Prinzip der Arbeit und des mit dem Prinzip der Arbeit einhergehenden Ideals der Tüchtigkeit als Tugend einer Leistungsgesellschaft einhergeht. In Zeichen eines Umbruchs, in dem in den nächsten 10, 20 Jahren sich diese Gesellschaft auflösen wird und ersetzt wird durch eine noch nicht bekannte andere neue. In solchen tatsächlich revolutionären Zeiten, ausgelöst nicht durch Leute mit Fahnen in der Hand oder durch Postkutschen, Barrikaden und Klassenkämpfe, sondern ausgelöst durch eine neue technische Revolution, die ähnlich wie die erste industrielle Revolution ein völlig neues Gesellschaftsmodell hervorbringen wird. In solchen Zeiten ist es das Normalste von der Welt, dass gewaltige Irritationen in der Gesellschaft entstehen. Es ist die Globalisierung und es wird immer mehr in Zukunft die Digitalisierung sein, die klar macht, dass das, was das Althergebrachte ist und was das bürgerliche Selbstverständnis geprägt hat im Laufe der letzten 250 Jahre, dass das unwiederbringlich verloren ist und durch etwas anderes ersetzt wird. Was nicht bedeutet, dass nicht vieles von dem, was man an der alten Gesellschaft, an dem Ancien Regime, in dem wir noch immer leben, nicht etwas ist, was wir uns auch in der neuen Gesellschaft als Wert oder als Orientierung weiterhin wünschen. Klar ist aber auch, dass immer mehr Menschen merken, dass wir in der gegenwärtigen Politik an Kartenhäusern weiter basteln, während die Erde Risse bekommt. Dass völlig klar ist, dass sehr vieles nicht weitergehen kann, dass die Sozialdemokraten noch einen Mindestlohn einführen, rechtzeitig, bevor die Hälfte der Bevölkerung überhaupt keinen Lohn mehr kriegt. Dass wir also im Grunde genommen in der Politik nur auf der einen Seite einen Angststillstand erleben, der die gegenwärtige Zeit versucht, in eine Zukunft zu strecken, für die sie nicht geeignet ist. Und auf der anderen Seite das Aufblühen von etwas, was ich Retropien nennen möchte, rückwärtsgewandte Utopien, zu sagen, wie schön war es früher. Wie schön war es früher für die Linken in den Zeiten von Willy Brandt, ja, die Sozialarbeiterepoche, die Zeit des sozialen Kubismus. Ja, dahin träumen sich weite Teile der Linkspartei zurück. Wie schön war es in den 50er Jahren, Vater, Mutter, Kind, ja, in der Schule ging die Gewalt noch vom Lehrer aus. Ja. Die Kinder hatten nicht alle irgendwelche komischen Knöpfe im Ohr und jeder chattete in seinem eigenen Segment, sondern es gab noch rot-weiß karierte oder blau-weiß karierte Tischdecken, an denen glückliche Familien mit rotwangigen Kindern saßen. Und dahin zollen sich viele Teile der AfD, sehen sich in diese wohlsortierte, heimatstümelnde deutsche Welt zurück. Und einige Teile der AfD wünschen sich noch 10, 15 Jahre noch weiter zurück. Klar ist aber auch, dass mir keine einzige politische Partei einfällt, die ein Bild entwirft von dieser zukünftigen Gesellschaft, in die wir irgendwann in sehr, sehr kurzer Zeit, wir sind im Grunde genommen in ganz, ganz vielen kleinen Schritten dabei, eintreten werden. Und solange wir den Menschen versprechen, dass alles beim Alten bleibt und solange wir nicht vorbereiten und durch ganz strukturelle Maßnahmen, ganz entschiedene, gewaltige strukturelle Maßnahmen, die Gesellschaften des sogenannten Westens, die Industriegesellschaften, Dienstleistungsgesellschaften umbauen, wenn wir das nicht tun werden, dürfen wir uns nicht wundern, dass wir eine Phase erleben, in der die Rückwärtsgewandten vorübergehend mit ihren rückwärtsgewandten Utopien erst scheitern müssen, bis wir begreifen, wo die Zukunft liegen kann.
Navid Kermani, Sie haben in den letzten 10 Tagen sehr, sehr viel geredet, ganz viel über Europa mit Norbert Lammert und Joschka Fischer, ganz viel über Werte. Jetzt das Thema Arbeit. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Replik.
Also ehrlich gesagt würde ich lieber noch ein paar Worte von Richard David Precht hören, denn das war ja einige auch wirklich wichtige Anregungen. Und ich mache auch diese Abende, ich bin ja jeden Abend hier jetzt 7 Tage unterwegs und nicht nur, damit ich immer das Gleiche sage, sondern dass ich auch immer was Neues erfahre. Und das, was eigentlich natürlich zu kurz kam in den 7 Abenden, verständlicherweise, wenn Schriftsteller reden, war der Untertitel des oder die ersten beiden Wörter des Untertitels dieser Reihe, was tun. Das sind normalerweise Dinge, die von unserer Profession meistens nicht erwartet werden, zum Glück. Aber die doch jetzt hier doch sehr deutlich zumindest in den Raum geworfen worden sind, dass man einige sehr grundlegende Änderungen machen muss. Dass es mit dem bloßen Weiter-so nicht weitergeht, dass das dazu führt, dass die Leute eher zurückgehen anstatt nach vorn. Und da würde ich gerne ein bisschen mehr erfahren zunächst auch noch, das waren ja sogar viel weniger als 5 Minuten oder die 10 Minuten, die wir, da haben wir noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Weil ich, ehrlich gesagt, das ist vielleicht auch ein Manko von mir, ich denke sozusagen an alten Begriffen. Ich denke so an politische Konzepte und an Europa und Gleichheit und Andersartigkeit und alles Mögliche und habe nicht das Sensorium für genau die Probleme, die Richard David Precht gerade auch erwähnt hat. Also vielleicht sind bestimmte Konzepte, die ich im Kopf habe, vielleicht schön und gut, aber sie sind nicht relevant. Zum Beispiel die Frage der Gleichheit. Also die Frage, die ja dem, sag mal, ich stelle die Frage mal präziser jetzt beim Nachdenken kann ich es, beim lauten Nachdenken kann ich sie präziser stellen vielleicht, am Ende dieses lauten Nachdenkens. Inwiefern haben denn die Begriffe, die für diese Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft essentiell waren, wie sie in der Französischen Revolution formuliert worden sind, wie sie in der Aufklärung formuliert worden sind, das waren ja doch sehr, einerseits sehr schwammige Begriffe, aber zugleich waren es waren Ideen. Inwiefern spielen Sie da bei diesem Wandel noch eine Rolle?
Ja, das ist natürlich eine wunderbare Frage, die quasi direkt in den Kern der Geschichte hineingeht. Natürlich sind uns Werte wie Gleichheit, wie Freiheit, wie Gerechtigkeit, Brüderlichkeit wichtige Werte. Aber diese Werte haben sich ja beim Entstehen jener Gesellschaft, in der wir heute leben, nicht durchgesetzt, weil sie gut waren, sondern sie haben sich durchgesetzt aufgrund ökonomischer Veränderungen. Und genauso werden wir jetzt gewaltige ökonomische Veränderungen kriegen. Und es wird sich wieder die Frage stellen, was wird aus den Werten angesichts dieser ökonomischen Voraussetzungen? Also Ideen wie, dass der Mensch frei ist, Ideen wie, dass der Mensch gleich ist, Ideale der Gerechtigkeit und der Brüderlichkeit sind schon in der griechischen Antike alle gedacht worden. Trotzdem hat es gute Gründe gegeben, warum die über Jahrhunderte hinweg keine Rolle gespielt haben. Und es gibt sehr konkrete Gründe, warum sie sich im England des 18. Jahrhunderts oder des späten 17. Jahrhunderts auf einmal aufs politische Tablett kamen. Und das war einzig und allein die Folge der ersten industriellen Revolution. Ohne das hätte darüber keiner geredet. Also dadurch, dass die bürgerliche Klasse aufsteigt gegenüber dem Adel, dass plötzlich das Bürgertum über den Handel, über die Ostindien-Kompanie, über das Manufakturwesen, die wirtschaftliche Macht an sich reißt, will es politische Mitbestimmung. Die politische Mitbestimmung muss es durchsetzen gegen das Gottesgnadentum des Adels. Dafür braucht es Argumente. Also wird die Idee, dass der Adel ja prinzipiell genauso gleich ist wie das Bürgertum, eingeführt. Und bezeichnenderweise waren diese Leute von der Idee der Gleichheit auch nur so weit überzeugt, soweit es sie selbst betraf. Das gilt für alle großen Aufklärer, ausnahmslos. Das ist sehr interessant. Also John Locke ist der erste wichtige Aufklärer und er hat ein gewaltiges Vermögen in seinem Leben angehäuft mit dem Sklavenhandel. Er hatte Aktien, ja, in Sklavenhandelsgesellschaften. Das heißt also, diese Idee der Gleichheit, das Merkwürdige am Kapitalismus, auf der einen Seite sozusagen, oder des westlichen Kapitalismus, die Ideale der Gleichheit und der Freiheit hochzuhalten und andererseits immer eine private Doppelmoral in all dem, zieht sich sozusagen durch diese ganze Geschichte hindurch. Und die Gleichheit und die Freiheit werden in dem Moment, gute Ideen waren das immer, aber in dem Moment politisch relevant, wo sie ökonomisch sinnvoll werden, wo mit dem Bürgertum neue Schichten entstehen, neue Konsumentenschichten entstehen, die Binnenmärkte neu gestärkt werden und so weiter. Frankreich geht da noch einen ganz speziellen Weg, könnte ich abendfüllend drüber reden. Ich schreibe ja gerade am 2. Band der Philosophiegeschichte genau den Zusammenhang versucht zu zeigen zwischen der Ökonomie auf der anderen Seite und dem Durchsetzen bestimmter Ideen zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Ja, aber die Ideen waren doch, also da kann ich ja folgen, dass die Durchsetzung bestimmter Ideen aufgrund ökonomischer Faktoren, durch ökonomische Faktoren begünstigt worden sind. Nur die Ideen selbst, jedenfalls wenn man die Schriften liest oder bestimmte Autoren verfolgt, die Formulierung dieser Ideen, das waren ja nicht ökonomische Ziele, sondern das waren ja wirklich politische Ideale. Das heißt, Und ich würde auch in Frage stellen, ob wirklich alle diese Ideen vollkommen, ob die schon alle da waren. Zum Beispiel, ich nehme mal nur den Gedanken der Gleichheit. In der Antike wurde ja auch ein demokratisches Konzept verfolgt, war von Freiheit die Rede, aber sie beruhte darauf, dass die Menschen eben nicht gleich sind. Dass es Sklaven gibt, die den Bürgern die Freiheit ermöglichen, am Gemeinwesen zu partizipieren. Der Bürger sollte frei sein, das gab es, die Konzepte gab es, man kann viel nachlesen, aber es beruhte eben gerade nicht auf der Gleichheit der Menschen. Brüderlichkeit wäre für die Griechen bezogen auf alle Menschen ein absurder Begriff gewesen, weil er ja gerade die Freiheit dann beeinträchtigt hätte.
Das haben wir ja auch noch in der Französischen Revolution, als die Freiheit und die Gleichheit natürlich nur für die Männer galt und nicht für die Frauen.
Ja, aber das Ideal, was hineinkam, ein bisschen waghalsig dem Autoren einer Philosophiegeschichte hier da vielleicht, ich will nicht sagen widersprechen, aber zumindest eine andere Richtung zu lenken oder ein anderes Moment zu betonen. Das Ideal, was hineinkam, alle Menschen werden, ja, sie werden nicht Geschwister, sie werden Brüder, das ist natürlich der Zeit geschuldet. Aber dieser Gedanke, dass alle Menschen gleich sind, ist ja zunächst einmal ein Gedanke, der durch die Religion in die Welt kam, durch die monotheistische Religion. Vor Gott sind alle gleich, was natürlich sofort auch in Frage gestellt worden ist durch den realen Verlauf der Religionsgeschichte. Aber als Gedanke war das da. Alle Menschen sind vor Gott gleich. Und der säkularisiert in der Aufklärung im Ende des 18. Jahrhunderts, im 19. Jahrhundert, in der Französischen Revolution, jedenfalls als Idee entwickelt worden ist. Wir sind ja gerade in Düsseldorf. Da kann man vielleicht zum Beispiel daran erinnern, dass meines Wissens, und jetzt wahrscheinlich steht jetzt ein Germanist auf und sagt, der war vorher auch schon jemand da, aber jedenfalls nach meinem beschränkten Wissen war der erste deutsche Dichter, der wirklich das Unglück anderer Völker aus der Perspektive der anderen Völker beschrieben hat, war Heinrich Heine. Über das Schicksal der Indianer, das Schicksal der von den von der vertriebenen Andalusier, der Mauren. Er hatte genau, wenn man das ernst nimmt, hatte er genau diese Emphase, nicht nur die eigene Gemeinschaft, das Leid der eigenen Gemeinschaft zu meinen, sondern aller Menschen. Und jedenfalls subjektiv und auch für viele seiner Leser spielte da, sagen wir, das Ökonomische da eine sekundäre Rolle. Er hatte diese Ausgrenzungserfahrung selber erlebt, fühlte sich ein in andere Opfer oder in andere, fühlte diese Ungleichheit, hatte am eigenen Leib erfahren und war deshalb in der Lage, sagen, oder hatte diese Emphase gehabt, überhaupt für Völker versuchen, deren Perspektive zu erfassen, in seinen Gedichten zum Beispiel. Oder auch im 20. Jahrhundert, die Demonstranten, die 1989 vor die Gewehre der Securitat gelaufen sind, mit den Idealen Europas. Es mag ja sein, dass da ökonomische Faktoren hineingekommen sind, damit die zum Sturz dieser Regime geführt haben oder die anschließend ein bestimmtes Wirtschaftsmodell durchgesetzt haben. Nur die Ideale, die die Menschen bewegt haben, waren politische. Lassen Sie Herrn Precht mal
antworten. Also, ich würde, um jemanden zu finden, der sich mit anderen fremden Völkern identifiziert, sehr viel weiter zurückgehen bis zu Michel de Montaigne, der bereits Ende des 16. Jahrhunderts sich mit den ausgebeuteten Völkern in Südamerika so weit identifiziert hat, dass er für sie die gleichen Menschenrechte gefordert hat wie für Spanier. Das war in der damaligen Zeit völlig unvorstellbar. Aber das Entscheidende ist weder Montaigne noch Heine, beides sind ganz, ganz bedeutende Autoren der abendländischen Kulturgeschichte, aber beide haben am Rad der Geschichte nicht wirklich gedreht. Die wirklich am Rad der Geschichte gedreht haben, und das war das Spannende, dass im 18. Jahrhundert Philosophen daran beteiligt waren. Das gab es ja nur zweimal. Also am Rad der Geschichte haben Philosophen während des Niedergangs der attischen Demokratie also zur Zeit von Platon und Aristoteles waren Philosophen politisch einflussreich. Und das zweite Mal politisch einflussreich waren sie, als es darum ging, die Fundamente der bürgerlichen Gesellschaft zu gießen. Außer wir zählen noch die des Mittelalters hinzu, die alle sämtlich Theologen waren. Das waren die mächtigsten Philosophen, die es überhaupt je gab. Leute wie Thomas von Aquin waren zwar die Chefideologen ihrer gesamten Zeit in jedem erdenklichen Gebiet, von der Ökonomie bis hin zur Individualpsychologie und bis zur Ehemoral. Aber im Grunde genommen gibt es sehr seltene Momente, wo die Philosophen ernsthaft bedeutend werden. Und sie wurden es deswegen, weil es eben darum ging, dass das Bürgertum, das an die Macht kam, eine Grundabsicherung brauchte. Der Adel war abgesichert durch die Vorstellung des Gottesgnadentums, also wurde die Kirche bekämpft, damit wurde dem Adel das Fundament weggezogen und jetzt musste etwas Neues an die Stelle treten. Und jetzt versuche ich nochmal die Klammer zur Gegenwart zu machen. Dieses Neue, was daran kam, ist ein Begriff, den die Antike nicht kennt. Ja, übrigens abgesehen davon, den Freiheitsbegriff, den wir kennen, kannte die Antike nicht. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Freiheit der alten Griechen und unserer Freiheit. Unsere Freiheit kommt aus der ökonomischen Freiheit. Also die ganze Voraussetzung ist 17. bis 18. Jahrhundert. Ökonomische Freiheit, die Freiheit des Handels, war die Voraussetzung für die Freiheit des Handelns des Einzelnen. Das ist etwas, was es in der Antike nicht gibt. Aber das Interessante ist, der Begriff der Arbeit entsteht. Völlig neu. Ja, der Grieche adelte sich dadurch, dass er nicht arbeitete. Das heißt, die Frau arbeitete natürlich und natürlich arbeiteten die fremden Kaufleute und es arbeiteten die Sklaven. Aber die Demokratie funktionierte ja nur unter dem Gesichtspunkt, dass die Leute, die arbeiten, nicht gleichzeitig die sind, die wählen. Das macht Demokratien heute so schwierig, wenn man den ganzen Tag einem Beruf nachgehen soll, wo soll man da noch politische Willensbildung betreiben? Also das ist sozusagen ein Paradoxon, das aus der griechischen Antike entstanden ist. Der Arbeitsbegriff definiert unsere Gesellschaft im tiefsten. Der Leistungsbegriff, der an Leistung gekoppelte Gerechtigkeitsbegriff des Liberalismus. Ja, wir schaffen Chancengleichheit und der am meisten leistet, der verdient halt am meisten. Das ist sozusagen die kapitalistisch-moralische Rechtfertigung. Und diese Art von Gesellschaft, die ist es, die aus zwei Gründen zu Ende geht. Der eine Grund ist der ganz, ganz große technische Umbruch, der eine ganz andere Gesellschaft schafft, weil das, was in der Antike die Frauen waren und die Fremden und die Sklaven, das sind in Zukunft die Computer und die Roboter, ja, sodass der freie Mensch eigentlich nicht mehr arbeiten muss. Das ist sozusagen das eine. Und das zweite, was jetzt im Übergang wichtig ist, ist, dass unsere bürgerliche Gesellschaft altert. Und jede alternde bürgerliche Gesellschaft wird unweigerlich, regelrecht, naturgesetzlich ungerecht. Das ist ja völlig klar, weil diejenigen, die schon am Anfang sehr, sehr viel erwirtschaftet haben, das an ihre Kinder vererben. Und diese Kinder das, was sie auf der Basis des anderen machen, an ihre Kinder vererben. Das ist der Grund, warum man sich in Paris in der Mitte der Stadt keine Wohnung mehr mieten kann oder in London. Also ältere Demokratien als die deutsche. Und bei uns ist das Gleiche. Jede bürgerliche Gesellschaft wird über kurz oder lang ungerecht.
Ich bin sehr froh, dass Sie in der Gegenwart gelandet sind, Richard David Brecht, nachdem wir ausgehend von der Frage, was tun, in einen sehr historischen Philosophiediskurs eingestiegen sind. Mir fehlt auch noch mal eine Formulierung, Herr Brecht, von Ihnen dazu, dass wir dieses Gespräch in den Krisendiskurs sozusagen einfädeln können. Sie haben uns das so nonchalant erzählt, wie die Arbeitswelt sich revolutionär verändern wird und damit unsere Gesellschaft. Ich möchte wissen, wie kommen Sie zu der Einordnung, dass sozusagen das eine möglicherweise größere Krise sein könnte als das, was wir gerade sehen um uns herum? Und das, was wir hinter uns haben und möglicherweise auch noch vor uns haben.
Ja gut, wir halten vieles für Krisen, was sehr kurzzeitige Ausschläge sind. Also, wenn man, natürlich würden die meisten Leute jetzt, wenn sie ein Ranking machen würden, was sind sozusagen die größten Probleme unserer Zeit? Da gibt es nicht viele, die sagen würden, Digitalisierung und Veränderung der Arbeitsgesellschaft. Das wird man aber in 50 Jahren sagen, dass das Wichtigste war und dass unsere Epoche mehr bestimmt hat als alles andere. Also da bin ich felsenfest von überzeugt. Ich glaube, dass so ein Phänomen wie Terror wird im Augenblick als enorm bedeutend wahrgenommen. So wie in den 70er Jahren der Linksterrorismus als enorm bedeutend wahrgenommen wird. Letztlich war der Linksterrorismus natürlich für alle davon Betroffene ein Problem, das ist völlig klar. Aber er hat die Geschichte der Bundesrepublik in keiner Form irgendwo in der tiefen Struktur umgeschrieben, sondern nur in der Oberflächenästhetik. Und das gilt für den Terror auch. Der Terror ist jetzt sozusagen etwas aus der alten Welt, ja, was gegenwärtig in dem Gewand des islamischen Terrors eine gewisse Modeerscheinung geworden ist. Und diese Modeerscheinung hat in der Tat tödliche Folgen und ist fürchterlich. Aber es ist nichts anderes als eine Modeerscheinung und eine Abwehrbewegung der arabischen Welt, beziehungsweise einiger weniger Leute, Organisationen, krimineller Organisationen und so weiter. Das ist aber nicht das Problem unserer Zeit, der Terror.
Aber ist dieses Problem
Donald Trump ist auch nicht das Problem unserer Zeit. Also es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass der noch länger als ein halbes Jahr im Amt ist. Aber das Problem unserer Zeit ist nicht Donald Trump, sondern der Grund, warum Donald Trump gewählt wurde. Das ist das Problem unserer Zeit. Dass nämlich die amerikanische Wirtschaft in einer ausgesprochen beschissenen Situation ist und von alleine auch nicht wieder in eine bessere kommen wird. Dass es ganz, ganz weite Teile der alten Industrie gibt, wo Amerika nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Sozusagen durch die Globalisierung nicht mehr Gewinner ist, sondern anfängt Verlierer zu werden. Und diese ganzen Entwicklungen sind ein Riesenproblem. Und wenn Donald Trump in einem halben Jahr nicht mehr im Amt ist, weil er wegen irgendeiner Sexaffäre, Kreml-Affäre oder die Lust verloren hat, weil er nicht machen kann, was er will oder was auch immer der Grund ist, dann werden die gleichen Leute, die noch geglaubt haben, dass man politisch die Situation verändern kann, wahrscheinlich militant werden, also Milizen gründen und denken, sie müssen das selbst in die Hand nehmen. Deswegen sollte man sich gut überlegen, ob man sich tatsächlich wünscht, dass Trump scheitert.
Ja, vor allem, weil er, wenn man Sie hört, nun geradezu die extrem falschen Rezepte hat für das, was die eigentlichen Ziele sein sollten.
Ja, also Protektionismus ist der Versuch, Amerika in ein Industriemuseum zu verwandeln.
Ja, das wird nicht mehr funktionieren.
Aber kann es nicht sein, also du sagst, dass das sind so die Probleme, die wir für die großen Probleme halten, das sind eher Symptome oder Randprobleme oder Dinge, die letztendlich nicht die eigentlichen Dinge sind. Aber erstens die Frage, aus wessen Perspektive, wenn man sieht, dass weite Teile der Welt, der an uns heranrückenden Welt, in Krieg versinken, staatliche Ordnung zusammenbricht, die Wirtschaften, also die sozialen Verhältnisse erodieren, die Mittelschicht wegbricht, und zwar so wegbricht, dass ganze Generationen von Jugendlichen keine Perspektive mehr haben, also die weit davon entfernt sind vom Problem der Digitalisierung, sondern eigentlich noch sozusagen zurückfallen in einen vorökonomischen Zustand, in einen vorindustriellen Zustand. Wir haben Umweltkatastrophen, bilden sich heraus, die Menschen in die Flucht schlagen, Wanderungsbewegungen, der Verfall von Staaten habe ich genannt, aber allein schon die Fluchtursachen, an die wir oft nicht denken. Wir denken ja oft an Krieg und an Terror und Afghanistan und dies und jenes, aber in der Zukunft wird die häufigste Fluchtursache werden Umweltschäden sein. Auch jetzt schon. Das sind reale Probleme, die sind weit entfernt von Wandel, von Dingen, die uns hier beschäftigen. Und da glaube ich, dass diese Probleme, die nichts zu tun haben mit, jedenfalls nicht direkt, subjektiv in der Wahrnehmung der Menschen, weil da geht es darum, kann ich mein Kind morgens in die Schule, gibt es überhaupt noch Schulen? Gibt es überhaupt noch ein Gesundheitssystem? Gibt es überhaupt noch eine Ordnung irgendwie oder herrscht das Recht des Stärkeren? Wenn kein Staat da ist, dann regieren ja Milizen und es regiert eine Art von, also wo ganz elementare Dinge des Lebens nicht mehr gewährleistet sind. Wenn das so nah an uns heranrückt und zugleich diese Welten ja verbunden sind, es einerseits Informationen gibt, Informationsaustausch, die in Aleppo sind, sogar während der Belagerung, bekamen ja mit, waren ja verbunden mit der Welt. Das heißt, es gibt nicht nur die immer größeren Gegensätze, nicht nur zwischen Arm und Reich, sondern zwischen Stabilität und Nichtstabilität, Staat haben, Staat nicht haben und zugleich einerseits haben wir diese Situation, dass diese Krisenregionen objektiv näher an Europa heranrücken und zugleich sind die Informationen viel besser. Auch die Verkehrswege sind besser. Man kann wechseln, man kann einen Schlepper bezahlen oder man kann, wenn man einer bürgerlichen Schicht angehört, ein Flugzeug steigen und so weiter. Ist es dann überhaupt gesagt, dass wir in jenes Stadium kommen, wenn diese Probleme ringsherum so gewaltig sind und dann im Inneren natürlich noch genau jene restaurativen Strömungen stärken, die genau dieses Angstmoment nutzen vor dieser Welt, die auseinanderbricht und eben dann genau die Lösungen anbieten, die wahrscheinlich das Problem noch verstärken werden.
Ja, also das ist eine völlig berechtigte Sorge, auch aus meiner Perspektive. Das kann sein. Also es kann sein, dass bevor die Wunderwelt der Digitalisierung kommt, mit selbstfahrenden Autos und hochintelligenten Robotern und Maschinen, dass wir es nicht schaffen werden, diese Komfortzone der westlichen Welt mit so hohen Mauern abzuriegeln, dass nicht alle möglichen Hunnenstürme, wie man das früher genannt hat, Völkerwanderungen und so weiter, dieses alte Reich zerstört. Das ist durchaus möglich. Wird dann irgendwann nach einigen finsteren Jahren dann wieder irgendwie neu anfangen. Aber ehrlich gesagt, ich halte es nicht für wahrscheinlich. Im Prinzip ist es ja so, dass dieser unglaubliche Wohlstand, der in der westlichen Welt generiert und von dem immer mehr nicht mehr in die volkswirtschaftlichen Kreisläufe fließt, sondern als virtuelles Geld um den Globus kreist, ja, und irgendwo in reißende Katarakte stürzt, die zwischen den Algorithmen zweier Computer entschieden werden. Dass also sozusagen das alles, was der ganzen Welt fehlt, was aber erwirtschaftet ist, wenn man das natürlich einspeisen würde und wenn es all denen zur Verfügung käme, die für Umweltschäden, sozialen Problemen und so weiter nicht mehr wissen, wohin, dann gäbe es natürlich rein theoretisch die Möglichkeit, das Schlimmste zu verhindern. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Ideen, wie man gegenüber den vielen, vielen Hungerstaaten dieser Welt, die zwar nicht mehr geworden sind, aber die näher herangerückt sind, auch den vielen Kriegen dieser Welt, die nicht mehr geworden sind, aber näher gekommen sind, dass man denen gegenüber eine andere Art von Politik macht. Aber um jetzt mal sozusagen eine ganz kleine Brücke zu schlagen, angesichts dessen zur Vorstellung, es ist ja nicht denkbar, dass irgendeine einzige Partei in Deutschland einen Wahlkampf machen wird, im Bundestagswahlkampf, in dem sie sagt, wir müssen mindestens 10-20% unseres Bruttoinlandsproduktes darauf verwenden, flüchtlingspräventiv in diesen Ländern zu agieren. Das wird ja nicht passieren. Das wird keine einzige Partei machen, das wird keine einzige vorschlagen. Das wird nicht mal der Bundespräsident oder sowas in einer feierlichen Ansprache sagen. So weit weg ist das alles noch vom Alltagsgeschäft der Politik. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir so lange an den Kartenhäusern bauen, bis die Erde Risse bekommt. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir aus dem laufenden Geschäft augenblicklich funktionierender Politik den Kurs ändern können, den wir zwingend ändern müssen. Nicht nur wegen der Zukunft der Arbeitswelt, sondern auch im Hinblick auf die Perspektive, die du gerade skizziert hast, sondern dass wir dafür leider Crashs in Kauf nehmen und brauchen. Aber wichtig ist, dass wir nach diesen Crashs verdammt gute Ideen haben, was wir besser machen.
Herr Brecht, unabhängig von diesem wirklich sehr apokalyptischen Szenario treibt uns, die wir uns jeden Tag auch mit diesen Zuständen in Deutschland beschäftigen, natürlich immer die Frage um, warum in diesem superreichen Land, in dem wir alle zusammen wohnen, und mal AfD-Informationsblasen nicht eingerechnet, warum in diesem superreichen Land es möglich ist, dass diese Erosionsprozesse, diese Spaltungsprozesse zwischen politischer Kultur und dem sogenannten Volk, warum die überhaupt stattfinden können. Sie sagen es, es ist noch nicht so nahe gerückt. Es ist ein Gefühl. Es ist ein Gefühl von Angst vor der Globalisierung, die Sie jetzt sehr konkret beschrieben haben. Aber mehr als ein Gefühl kann es in Deutschland eigentlich noch nicht sein. Woher kommt das?
Also ich meine, es gibt zwei Gründe. Ich weiß es auch nicht. Würde es auch gerne, freue mich, wenn du was gleich dazu sagst. Also der eine Grund ist, es gibt wahnsinnig viele Firmen. Sagen wir mal die Automobilindustrie. Die tut so, als würde es mit ihr selbst weitergehen. Obwohl sie wissen, dass die deutsche Automobilindustrie in 10, 15 Jahren als das, was sie ist, nicht mehr vorhanden sein wird. Aber die Aktionäre...
Ist das sicher?
Ja. Aber die Aktionäre, ohne irgendeinen Zweifel, das weiß die Automobilindustrie auch, aber solange man sozusagen noch 10 Jahre so weitermachen kann und solange man jedes Jahr immer noch wunderbare Gewinne einfährt und so weiter, macht man einfach weiter. Und das ist bei uns in der Politik genauso. Also, ich bin jetzt gespannt, was Martin Schulz sich einfallen lassen wird, aber im Grunde genommen ist die Situation doch klar. Also, er wird kein Wahlkampfthema Digitalisierung machen. Er wird kein Wahlkampfthema flüchtlingspräventive Außenpolitik machen. Er wird kein Wahlkampfthema machen, dass wir Freihandelsabkommen mit den Ländern der sogenannten Dritten Welt brauchen, die ihnen ermöglicht, ihre Produkte bei uns ohne Zölle zu verkaufen, aber ihrerseits Zölle zu erheben. So, das sind jetzt alles Dinge, da sind wir uns im Prinzip einig, was gemacht werden müsste. Aber alles das, ich meine, nur mal, um klar zu sein, in welcher irren Zeit wir gerade leben. Was war das wichtigste Wahlkampfthema vor 4 Jahren? Wissen Sie das noch? Die Ausländermaut. Die Frage, ob Österreicher auf bayerischen Straßen zahlen sollen oder nicht. Darüber wurde endlos im Kanzlerduell und so weiter gesprochen. Mhm. Also in welcher irren Welt leben wir eigentlich angesichts der real existierenden Probleme? Und wenn Sie mit einem Politiker darüber reden, dann glaube ich, dass er auf der einen Seite immer ein bisschen denkt, wie Sie bei den Autos. Es hätte noch immer Jodjange, ja. Wird schon nicht so schlimm werden, wird schon irgendwie sein. Ja, er denkt vielleicht auch, in den 10 Jahren ist er sowieso nicht mehr im Amt. Und das Dritte ist, ich kann keinen Wahlkampf gewinnen, indem ich Menschen Angst mache. Außer ich mache ihnen Angst vor Fremden.
Naja, und jetzt haben wir die Situation, dass die CDU sozusagen die Dinge umzusetzen versucht, die die AfD vor vielen Monaten schon gefordert hat. Und wir haben einen Martin Schulz, dem manche Menschen schon wieder Populismus vorwerfen, weil er auf eine Art Wir-Gefühl setzt. Und sagt, die hart arbeitenden Menschen in Deutschland und die hart arbeitenden Menschen in Deutschland. Und ich möchte Sie fragen, da wir es nicht geschafft haben, dieses Wir-Gefühl zu etablieren und da die AfD damit dieses Thema besetzt hat, wer ist im Moment der Trigger für die Angst, die möglicherweise umgeht?
Du hast es ja diagnostiziert, also dann müsstest du auch die Antwort haben.
Nein, also der Punkt ist, ich gewinne einen Wahlkampf, indem ich etwas Gutes verspreche. So, jetzt fällt den Parteien aber nicht ein, was sie angesichts der Beunruhigung der Menschen Gutes versprechen sollen. Also es war ja mal einfach. Vor 4 Jahren reichte, sich hinzustellen, die Raute zu machen und zu sagen, ja, wir und so, ne? Reichte völlig aus, Mutti, ne? Also irgendwie hatten die Deutschen das Gefühl, es geht. So. Und das ist immer dasselbe. Schon in der Zeit habe ich gedacht, mein Gott, mir geht's nicht um die Person, ja? Geht allein. Also diese Merkel-Jahre werden die großen verlorenen Jahre sein, in denen genau sozusagen die vorausdenkenden Strukturumstellungen nicht gemacht worden sind. Aber was wir im Augenblick haben, ist eben das Geschäft mit der Angst, wie es die AfD betreibt, wobei ich persönlich vor der AfD keine Angst habe. Und zwar aus folgendem Grund. Die Sache ist zu ernst. Also selbst wenn die AfD 51% in Deutschland hätte, ganz ernsthafte Frage, was könnte die anders machen? Also Ausländer, ich meine, ich weiß, wie viele Menschen nicht deutscher Staatsbürgerschaft leben in Deutschland? Ich schätze 4 bis 5 Millionen oder sowas. Die kriegt man nicht ohne weiteres aus Deutschland raus. Will man alle Dönerbuden schließen? Jetzt mal ganz im Ernst, was will man wirklich machen? Man wird nicht aus der NATO gehen, man wird niemals aus der Europäischen Union gehen, auf der unser ganzer Wohlstand gegenwärtig basiert. Also ich sehe überhaupt keine Handlungsspielräume, nicht mal für die dämlichst mögliche Politik.
Also Trump hat innerhalb von wenigen Wochen schon ganz schön viel gemacht. Also das verändert das Lebensgefühl etwa von Amerikanern muslimischen Glaubens enorm. Und nicht nur
muslimischen Glaubens,
sondern bestimmte Grundfeste in Frage gestellt werden. Also selbst nicht nur für Amerikaner, ja auch für Menschen weltweit. Also ich meine,
schwule Weiße überlegen sich in New York, ob sie demnächst woanders hinziehen müssen.
Also das sind ja Dinge, die real sind. Also das... Ich habe mittlerweile viel mehr Verwandte in Amerika als im Iran. Für die ist das dramatisch. Die sind natürlich, die Iraner sind diejenige Bevölkerungsgruppe, die vom Bildungsgrad und vom Einkommen ganz oben steht. Das sind nicht so, die sind einfach, die Iraner, die dort sind sehr, sehr erfolgreich. Plötzlich haben sie dieses Label. Ihre Verwandten können sie nicht mehr besuchen. Wenn sie jetzt noch keinen Pass haben, nur eine Green Card, die können nicht mehr Urlaub machen. Also das sind schon, mal abgesehen von den praktischen Dingen, auch von der Lebenssicherheit, dass so etwas plötzlich möglich geworden ist innerhalb von 4, 5 Wochen, ist schon enorm.
Und das würde. Ja, aber es ist doch gar nicht möglich geworden. Also er ist ja sofort ausgebremst worden. Also nicht mal. Also in Deutschland geht das ohnehin nicht. Und der amerikanische Präsident hat eine Macht, die kein Kanzler hat. Aber er ist nicht Ludwig der 14. Und ja, das ist das, was Trump ja auch gerade lernen muss. Nein. Dass es ja gar nicht funktioniert.
Nein, aber ich glaube, dass angenommen 51, also wenn in Frankreich Le Pen gewählt wird, was ja nicht ausgeschlossen ist, glaube ich, dass die Veränderungen wirklich dramatisch sind. Also dass die Europäische Union wird auseinanderbrechen. Es wird die sozialen Konflikte werden eskalieren, weil natürlich diejenigen, die ausgegrenzt werden, nicht mit Freundlichkeit reagieren. Die ökonomischen Folgen einer protektionistischen Politik werden enorm sein, wenn etwa der Euro, die Europäische Union, mit der Europäischen Union auch der Euro wegfällt, wenn da diese Ökonomien so nicht mehr funktionieren. Und vor allem aber, Und da reden wir dann über Ideen oder Identitäten oder wie auch immer. Die Frage, gehört man dazu oder gehört man nicht dazu, wird essentiell werden. Ich lebe doch als jemand, der hier aufgewachsen ist in einem Gemeinwesen, glücklicherweise, in dem ich mich hier betätigen kann, Quatsch erzählen kann, Sinnvolles erzählen kann, aber ich gehöre dazu. Ab und zu rege ich mich auf, weil die Bevölkerungsgruppe, zu der ich gehöre, irgendwas entweder aus ihr heraus geschieht etwas Ungutes oder sie wird irgendwie beschuldigt. Aber letztendlich habe ich Teil an diesem politischen Gemeinwesen. Und meine Kinder haben es auch. Selbst wenn die AfD nicht innerhalb von 4 Wochen das tun könnte, was Trump innerhalb von 4 Wochen tut, allein der Umstand, dass 51% der Deutschen für eine solche Partei stimmen, würde mein Leben verändern. Würde dazu führen.
Das glaube ich dir sofort. Und ich möchte auch gar nicht an dieser Flanke jetzt unsensible Worte verlieren. Ich will auf was anderes hinaus. Also ein Hitler konnte den Deutschen eine positive Zukunft versprechen. Erstens hatte er den glücklichen Moment, dass er in dem Moment, wo die Weltwirtschaftskrise zu Ende ging, Kanzler wurde, Reichskanzler. Und das Zweite war, dass er mit Aussicht auf einen Angriffskrieg über Optionsscheine die deutsche Wirtschaft wieder in Gang bringen konnte, indem er ihnen sozusagen als zukünftigen Lohn die Bodenschätze im Osten versprechen konnte. Also von Anfang an auf einen Krieg hin ausgearbeitet. Das Problem einer AfD ist, dass sie den Leuten gar nichts versprechen kann, außer dass sich die wirtschaftliche Situation in Deutschland durch Protektionismus, Austritt aus der EU oder aus dem Euro dramatisch verschlechtert. Das heißt, so schrecklich sozusagen die Atmosphäre auf den Straßen ist, das will ich nicht bestreiten. So wenig wird eine solche Politik das Rad der Geschichte anders drehen können, sondern es wird eine dämliche Episode sein, weil der Mechanismus, die Kräfte, die tatsächlich die Weltgeschichte vorantreiben, eben nicht mehr die AfD sind. Also es gab mal Zeiten, in denen sozusagen Ideologen die Weltgeschichte mitbestimmen konnten. Heute ist das universelle Räderwerk der liberal-demokratischen Entwicklung so alternativlos, im Guten wie im Bösen, dass ich überhaupt nicht die Gefahr sehe, dass eine populistische Partei langfristig daran etwas ändern kann.
Nee, aber eine populistische Partei kann kurzfristig so viel in Bewegung setzen, dass genau dieser Gang der Geschichte doch sehr entschieden aufgehalten wird. Dass bestimmte auch soziale Konflikte und nicht nur soziale Konflikte, auch politische Konflikte, reale Kriege sogar möglich werden. Also das Szenario, das heißt nicht, dass es zwingend so sein muss, wenn jetzt in Deutschland die AfD, es gibt ja noch in Deutschland stabilere Faktoren als in manchen anderen Ländern in Europa. Aber wir sehen doch etwa in Ungarn, wie bestimmte Grundfeste nicht mehr gültig sind, weil es einer Partei gelungen ist, die Demokratie auszuhebeln. Und das ist doch ein realer Unterschied, ob Oppositionsparteien weggekauft werden und es faktisch die Pressefreiheit so nicht mehr existiert, ob ein System geschaffen wird, wo Gewaltenteilung nicht mehr existiert. Das mag ja sein, dass das im Lauf der Geschichte eine Episode bleibt, aber für die Ungarn ist das eine relativ dramatische Episode. Das andere ist, wenn ich das noch sagen darf, ich muss mir zwei Dinge, eine sage ich jetzt, eins kommt dann irgendwann im Laufe des Abends, sonst ich habe es mir aufgeschrieben. Das zweite ist, ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, Menschen zu mobilisieren mit Zukunftsvisionen, mit Politik, die nur rückwärtsgewandt ist. Wir haben viele Beispiele dafür. Auch in den jüngsten Jahren, die Art und Weise, wie Bernie Sanders in Amerika, wie immer man seine Politik einschätzt, die Jugend mobilisiert hat, wie junge Leute plötzlich aktiv geworden sind, wie in Kanada der jetzige Premierminister mit einem ganz entschiedenen Reformprogramm, das bunteste Kabinett weltweit, wo irgendwie alle Sprachen, sexuellen Orientierungen und so weiter da vorhanden sind, er hat das ja angekündigt und er hat gegen Prognosen die Wahlen gewonnen, weil er sehr entschieden etwas vertreten hat, wie in Frankreich zum Beispiel, auch dort in den Vorwahlkämpfen die Menschen plötzlich eingetreten sind in die Parteien oder sich engagiert haben, wie einerseits auch auf der politischen Rechte der jetzige durch Skandale nun wahrscheinlich ausfallende Kandidat Fillon, der dann jetzt wahrscheinlich nicht mehr gewählt wird, aber als er angetreten ist, was immer man von seinem Programm hält, es war ein klares Programm und es war nicht rassistisch, Es war konservativ, es war irgendwie christlich fundiert. Er hatte etwas Entschiedenes vertreten. Es ist ihm gelungen, sehr viele Menschen in die Politik zu holen, die vorher vielleicht nicht abgestimmt hätten. Genauso wie der andere Bewerber, Macron. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich was sage, dann haben Sie das Mikrofon und ich soll nicht... auch Macron ist jemand, der es schafft, Menschen anzusprechen, nicht mit etwa mit Angst, sondern indem er ihnen ein positives, wie immer blumig das formuliert sein mag, aber immerhin, er macht es mit einem entschiedenen Plädoyer für Europa, für internationale Zusammenarbeit, für, also sozusagen, es ist nicht mit Angst vertreten. Und auch jetzt, der Name Martin Schulz fiel. Niemand weiß eigentlich, wofür er genau steht, weil er noch ein unbeschriebenes Blatt ist. Aber immerhin, allein, dass mal jemand von außen kommt und nicht einmal nur sagt, Sie kennen mich, wie beim letzten Wahlkampf der Slogan ja war. Gerade weil man ihn nicht kennt, ist es ihm gelungen, die Menschen zur Politik, sehr viele Menschen wieder für die Politik zu gewinnen. Die Umfragewerte sind nach oben gegangen. Man wird sehen, wie sich das hält und ob ihm das gelingt zu halten und ob er das Versprechen da auch, also was da jetzt an wirklichen Dingen kommt, die er sagt. Aber was ich sagen möchte ist, ich würde ein bisschen widersprechen, dass die rechten Parteien, die rückwärtsgewandten Parteien die einzigen sind, denen es gelingt, Menschen für die Politik zu begeistern. Und ich glaube sehr entschieden, dass man auch mit gegengesetzten Entwürfen auch Wahlen gewinnen kann und auch die jungen Menschen erreichen kann, die dann den Ausschlag geben können.
Das ist insofern gar kein Widerspruch und ich wollte mich Ihnen wirklich nur anschließen, Herr Kermani, mit zwei weiteren Beispielen. Trump hat gesagt, die New York Times soll in Würde sterben, die Washington Post soll in Würde sterben, die Zeitungen haben inzwischen ihre politischen Korrespondenten verstärkt. Es gibt im April einen March for Science in den USA, wo Hunderttausende von Menschen erwartet werden, die gegen Trump auf die Straße gehen und gegen sein Verständnis der Welt den wir ja auch nicht nachvollziehen können. Also mit der AfD und mit Trump hat auch so etwas wie eine Politisierung stattgefunden, die ja erstmal auch ein Ausweis von Demokratie ist, hier in Deutschland zum Beispiel. Die Theater politisieren sich, davon kann Herr Schulz reden. Das sind alles Phänomene, die sozusagen zwar die Krise insofern bestätigen, aber auch das Pendel eventuell wieder auf die andere Seite ausschlagen lassen können.
Also ich würde die Existenz einer solchen Gegenbewegung nicht bezweifeln. Das Problem sehe ich ganz woanders. Diese Menschen werden wahnsinnig enttäuschen. Warum werden sie enttäuschen? Weil sie keine verdammt guten Antworten auf das haben, was hier demnächst auf uns zukommt. Ich kann natürlich, solange ich Bösewichte wie Trump habe, solange ich Marine Le Pen habe, solange ich die AfD habe, kann ich, und das ist gut so, und das ist wichtig so, sehr viele Menschen wieder mit Werbe für die Demokratie begeistern. Das ist alles gut. Aber diese Leute werden enttäuscht werden, wenn die ganz große Arbeitslosigkeit in Deutschland losgeht. Wenn Martin Schulz Kanzler wird, und er wird der Kanzler der Massenarbeitslosigkeit. Nicht, weil er Schuld daran trägt, sondern weil diese Entwicklung unweigerlich kommen wird. Die Sparkassen und Versicherungen bauen innerhalb der nächsten 5-6 Jahre bis zu die Hälfte ihrer Mitarbeiter ab. Das ist die erste sozusagen Welle auf dem Dienstleistungssektor, die kommen wird. Ich könnte da jetzt abendfüllende Vorträge darüber halten, wie sozusagen dieser Prozess weitergeht. Natürlich entstehen auch ein paar neue Jobs für ganz, ganz hoch ausgebildete Fachleute. Aber für ganz, ganz viele ganz normale Menschen, die in mittleren Dienstleistungsberufen arbeiten, beim Finanzamt oder was weiß ich was, wird es keine Jobs mehr geben. Und wenn ich nicht jetzt überlege, wie muss ein Steuersystem aussehen, wenn die Hälfte der Bevölkerung irgendwann nicht mehr arbeitet, kann ich doch primär nicht über Steuern auf Arbeit das Staatseinkommen generieren. Das Zweite ist, wenn ich in einer solchen Gesellschaft lebe, müssen die Leute, die keine Arbeit haben, erstens genug Geld in der Tasche haben und zweitens verdammt viele gute Pläne für den Tag. Das Zweite ist eine Herausforderung an das Bildungssystem und das Erste ist eine Frage, über welche Art und Weise finanzieren wir, und das geht ja nur über den Finanzierungsweg, das Grundeinkommen, das wir zwingend einführen müssen. Martin Schulz wird nicht in den Wahlkampf gehen, indem er ein Grundeinkommen einführt. Die Gewerkschaften sind die allerletzten, die das wollen. Warum? Weil das Grundeinkommen ungerecht ist. Ja, es ist ungerecht. Es ist ungerecht, dass jemand, der sein Leben lang nicht arbeiten wird, das gleiche Geld kriegt, wie jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat und in der Rente genau dasselbe Geld kriegt. Das ist ungerecht. Es wird ja nicht eingeführt, weil es gerecht ist. Es wird eingeführt, damit der Binnenmarkt nicht zusammenbricht, damit kein Bürgerkrieg ausbricht. Ich meine das völlig ernst. Auf diese Art von Arbeitslosigkeit sind wir nicht vorbereitet. 6 Millionen Arbeitslose haben für Hitler gereicht. Wir werden 10, 20 Millionen Arbeitslose bekommen. Ich möchte jemanden, der in den Wahlkampf zieht, den Leuten sagt, was passiert und dann mit guten Ideen, und darüber können wir lange nachdenken, hier reingeht und sagt, diese Gesellschaft wird aber gar nicht übel werden. Ich male euch mal ein schönes Bild, warum diese Gesellschaft vielleicht gar nicht schlechter ist als die jetzige. Dafür würde ich mich freuen, wäre Martin Schulz der Mann. Wahrscheinlich ist es nicht.
Ja, aber die Frage, die ich da habe... Also ich frage erstmal gar nicht nach den Lösungen, aber ich frage, woran liegt es, dass wir über die Lösung nicht einmal nachdenken öffentlich? Also natürlich in so einem Podium oder sowas, aber das etwa in Wahlkämpfen, dass politische Parteien sich mit Problemen beschäftigen, so wenn ich dir folge, die aus deiner Sicht nicht die realen Probleme sind. Also da ist ja offenbar etwas im politischen System verkehrt, dass Parteien für etwas gewählt werden, was gar nicht relevant ist, real. Woran liegt das?
Also es liegt natürlich daran, also jetzt, wenn ich es mal ganz zugespitzt ausdrücke, es gab mal eine Zeit, da entstand die Agenda der Parteien dadurch, dass man auf Intellektuelle hörte oder in die Mitte der Gesellschaft rein, was ist bei den Unis und so weiter. Als Willy Brandt mehr Demokratie wagen zum Motto seines Wahlkampfs machte, dann war das genau die Forderung, die ganz viele Menschen in der bürgerlichen Mittelschicht und so weiter aufbrachten, die an den Universitäten diskutiert wurde mit allen möglichen sozialkubistischen Fantasien und so weiter. Es war der Geist der Zeit. Wenn die SPD, das wird bei Martin Schulz nicht anders sein, als es bei Gabriel gewesen ist oder bei Steinmeier, wenn die jetzt überlegt, was schreiben wir auf die Plakate und mit welchem Slogan gehen wir da rein, was machen die? Die beauftragen eine PR-Agentur. Das könnte theoretisch dieselbe sein, die auch von der CDU beauftragt wird. Das ist vollkommen real. Und darauf werden sie mit Sicherheit in diesem Wahlkampf soziale Gerechtigkeit plakatieren. Und die SPD ist seit, mit Ausnahme von 4 Jahren, seit 17, 18 Jahren in der Regierung. Das heißt, die macht ja Wahlkampf gegen sich selbst. Ja? Aber weil sie sagt, wer sind wir? Sozialdemokratie. Stimmt, soziale Gerechtigkeit. Deutschland ist ungerecht, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, da muss man mal was tun. So, als wäre man nicht die ganze Zeit an den Schalthebeln der Macht und hätte alles Notwendige, was man bisher machen könnte, versäumt, in diese Richtung zu tun. Aber das wird passieren.
Ja, aber wo ist da der strukturelle Fehler, dass so etwas... Genau das, dass die Inhalte austauschbar wären, dass es nur sozusagen wie Marken sind, die man dort oder dorthin kleben kann. Also politisch gefasst, wo ist der Punkt? Wie könnte eine Bewegung entstehen oder woran liegt es, dass sie nicht entsteht, die solche Kriterien erfüllt? Denn du sagst ja selbst, wenn es sie gäbe, niemand würde sie wählen.
Ja, vielleicht schon, aber dafür würde ein unglaublicher Mut gebraucht werden. Und du hast gerade ein Plädoyer dafür gehalten, wie viele demokratische Politiker wir haben, die sozusagen mit Mut die Demokratie verteidigen. Aber normalerweise, und das weißt du auch, wenn du in einer politischen Partei Karriere machen willst, wird Mut ist das Letzte, was besonders belohnt wird. Also du gehst in die Partei, du bist zackig wie ein Bergkristall, ja, und wenn du oben bist, bist du rundgewaschen wie ein Bachkiesel. Das ist sozusagen die normale Karriere. Und sich wirklich was zu trauen, weil ich meine, es ist auch klar, und das gilt auch für, wie gesagt, den von mir persönlich geschätzten Herrn Schulz, der ist jetzt in diesem Moment umzingelt von lauter Marketingberatern. Der ist eben jetzt nicht sozusagen tatsächlich im Leben. Der wird mir sagen, ich kenne das Leben und so weiter, in Würselen und in Hehlrath und so weiter. Aber der ist jetzt umgeben von Marketingleuten, PR-Beratern und so weiter, die jetzt ganz, ganz genau versuchen, sozusagen, da wird er jetzt in eine Glocke, in eine Matrix eingesponnen, innerhalb derer jetzt quasi die Themen gesetzt werden. So findet das heute statt. Vieles hat mit der Psychologie eines Politikeralltags zu tun. Die Zeit, als Politiker Visionen aufgreifen, entwickeln will ich ja gar nicht verlangen, das war eine Zeit, das meine ich nicht gegen den einzelnen Politiker, sondern ein Politiker arbeitet 16, 17 Stunden am Tag. Der macht ganz, 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 ganz viele Dinge an einem Tag. Der muss überall funktionieren und pausenlos medial präsent sein. Es gab eine Welt von Adenauer, wie viele Interviews hat Adenauer gegeben? Also nicht mal eins die Woche. Ja? Heute muss man jeden Tag sozusagen unausgesetzten Ausschuss machen. Man lebt in einer ganz anderen Welt. Und damit ist alles, was man aufnimmt. Also wenn jetzt Martin Schulz hier beisäße, dann wäre das sozusagen ein Eindruck, den er an diesem Tag gewinnt, neben 7 anderen, den er auch hat. Ja? Und nichts davon hätte sozusagen die Kraft, ihn strukturell in seinem Denken zu verändern. Aufgrund der Quantität der auf ihn einströmenden Informationen. Und ich glaube, dass das etwas sehr Wichtiges ist, dass die Muße, die Ruhe, das Überlegen, das Distanznehmen, das auf vieles wirklich hören und nicht nur wahrnehmen, dass es nah ist, dass das in der heutigen Politik eigentlich nicht mehr funktioniert. Und das gilt für alle Parteien.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe am Ende dieser, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde im Gespräch, ich habe am Ende dieser Runde ein bisschen das Bedürfnis nach Zuversicht. Und jenseits dessen, dass wir uns natürlich die Frage stellen können, sind wir am Anfang genau dessen, von dem wir uns in 20 Jahren fragen, wie konnte es so weit kommen, möchte ich vielleicht noch die Frage an Sie richten, Herr Kamani. Wir sind am Ende einer Veranstaltungsreihe, von der Sie gesagt haben, haben Sie auch gemacht, um zu lernen. Und Sie sind auch in die Diskussionen gegangen mit vor allem jungen Menschen. Können Sie uns davon einfach berichten? Wie sieht der Zustand der Welt aus, wenn man 10 Tage auch in Schulen war?
Ja, also man bekommt enorm viel Kraft. Das ist schon, das merke ich jetzt so seit 1-2 Jahren, dass sich da wirklich was verändert hat in den Schulen, an Stimmung, an Interesse. Wie viele andere Schriftsteller war ich immer mal wieder in Schulen. Also man geht da rein und dann redet man, das ist mal besser, mal schlechter. Aber es war auch oft frustrierend, weil man irgendwie das Gefühl hatte, die interessieren sich nicht so wirklich für die Welt da draußen. Und das ist wirklich seit, es hat auch wirklich konkret zu tun mit dieser Flüchtlings, also mit dem Zustrom von Flüchtlingen, weil viele Flüchtlinge in die Schulen kommen und persönliche Begegnungen stehen und man fragt, woher kommst du, wieso ist er geflohen? Das hat wirklich viele junge Menschen irgendwie angefasst. Ich weiß nicht genau, wie genau der zeitliche Zusammenhang ist, aber so von dem, was ich wahrnehme, ist es schon so nach 2 Jahren, merke ich, eigentlich alle Veranstaltungen mit Schülern sind enorm, enorm produktiv und auch so, dass ich irgendwie positiv rausgehe. Das war nicht immer so. Und ich entnehme da schon eine sehr starke Politisierung wahr. Es übersetzt sich noch nicht immer in Engagement, nicht einmal in Wahlbeteiligung, noch nicht. Aber es kommt da etwas, was ich so in den letzten Jahren nicht so wahrgenommen habe oder nicht festgestellt habe. Und das ist doch etwas, was, wenn ich es mit meiner eigenen Schulzeit vergleiche, wir dachten ja, wir sind alle politisch, also war Friedensbewegung und so weiter. Wenn ich mal real überlege, in meiner Zeit, das waren in der Klasse 2 oder 3, die wirklich sich für diese Dinge interessierten. Die am Ende dann die 300.000 ergaben im Hofgarten. Aber eigentlich war man nicht politisch. Jetzt geht man in die Klassen. Klar, es ist der Rahmen und so weiter. Und man weiß, der Lehrer hat schon gesagt, da kommt jetzt jemand und wir reden über diese Dinge. Aber die hören ganz genau zu, die sind nicht nur 1 oder 2 melden sich, sondern die sind, man kann die gar nicht mehr stoppen. So viel Fragen oder Anregungen haben die. Und das ist etwas, was enorm Kraft gibt. Weil man ja denkt, das kommt irgendwie an. Und was uns nicht gelingt, wird vielleicht denen gelingen.
Vielleicht eine Nachfrage an Sie beide, grundsätzlich zum Engagement von Intellektuellen. Sie sind Arbeiter am Wort. Sie denken und bedenken und handeln natürlich auch durch Worte. Aber in einer Situation, in der wir uns sehr häufig befinden, nämlich dass wir sozusagen unter Gleichen oder unter zu Ähnlichen sprechen, wie bewerten Sie das Engagement von Intellektuellen? Was wäre jetzt zu tun in dieser Situation?
Das kann man jetzt nur im Einzelnen, das muss jeder für sich beurteilen. Ich glaube nicht, dass das Engagement jetzt im Wesentlichen daraus besteht, dass wir jetzt ein Podium nach dem anderen bestreiten, sondern dass wir unsere Arbeit tun, die ja politisch relevant ist, selbst wenn es gar nichts mit Politik zu tun zu haben scheint. Also das in meinem Fall, ich kann das wirklich immer nur für mich sagen, weil jeder andere, bei jedem anderen ist es anders, aber seine Arbeit ernst zu nehmen, mache ja so etwas wie diese eine Woche, ist ja für mich eher eine Ausnahme, dass ich jetzt nachdenke und meine Meinung sage oder so, sondern meine eigentliche Arbeit ist ja am Schreibtisch und auf Reisen. Und ich versuche zu beschreiben, was in der Welt passiert oder was auch in privaten Situationen passiert, auch in Romanen oder eben auch in den Reportagen. Und da komme ich ja auch sehr schnell aus dieser Glasglocke in der ich mich in meinem eigenen Milieu natürlicherweise befinde. Das war ja immer so. Es ist ja nicht so, dass man unsere Eltern weniger in der Glasglocke waren, sondern dass man ist halt unter seinesgleichen. Aber durch meine Arbeit komme ich ja auch immer wieder aus dieser Glasglocke sehr konkret heraus. Und ich versuche, diese Arbeit ernst zu nehmen und halte sie auch, selbst wenn es dann nicht um Martin Schulz oder nicht um Angela Merkel geht oder um Flüchtlingsfrage geht, halte ich diese Arbeit für politisch relevant. Und zwar aus dem Grunde, dass unser Geschäft, und ich glaube, da kann ich Richard David Precht auch mit einschließen, als Autoren, als Schriftsteller, wir sind dafür zuständig, dass wir Wirklichkeit nicht vereinfachen, sondern wir müssen sie sozusagen in ihrer Komplexität, ein Land, eine Privatsituation, ein Liebesverhältnis, nicht etwa einfacher darstellen, als es ist, sondern eher in dieser Komplexität darstellen. Und das immunisiert vielleicht Leute, Menschen, Leser dagegen, dass sie auch andere politische Verhältnisse zu einfach, mit zu einfachen Lösungen versuchen zu beschreiben oder zu erklären. Dieser Aspekt, dass wir mit Büchern, wenn im besten Falle, das kann, glaube ich, jeder Leser von Tolstoi, von Dostojewski, von großartigen Büchern, aber auch von Gegenwartsbüchern feststellen, dass eigentlich diese Widersprüchlichkeit, in der jeder von uns privat lebt, dass Menschen unter uns sind, neben uns sind, die nicht dem Bild entsprechen, dem, das sie eigentlich geben müssen, dass wir selbst ganz unterschiedliche Dinge uns interessieren. Mal allein schon, dass wir uns auf unterschiedliche Weise verhalten, uns selber ständig widersprechen. Und das ist ja übertragen nichts anderes, was in Gesellschaften passiert. Dass sie gerade nicht einem bestimmten Bild entsprechen, sondern, wenn man hinschaut, viel, viel, viel gestaltiger und widersprüchlicher sind. Genau das vermag Literatur zu fassen und dem einen Eindruck zu geben. Und das ist eigentlich das eigentliche politische Moment von Literatur.
Herr Precht.
Ich würde gerne die Frage von der anderen Seite, so wie ich sie aufgefasst habe, beantworten. Richtig ist, dass der Einfluss der Intellektuellen auf die Politik heute so gering ist, wie er zuletzt in 50er Jahren war. Das ist so. Also erstmal ist die Anzahl der in der Öffentlichkeit bekannten Intellektuellen heute sehr viel geringer, als er beispielsweise in den 60er oder 70er Jahren war. Und ihr Einfluss ist deutlich kleiner. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der eine Grund ist, dass unsere Universitäten in den ganzen Geisteswissenschaften empirifiziert worden sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund dafür. Das heißt also, wenn Sie Medienwissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler, Sozialpsychologe, Soziologe, Psychologe und so weiter alles werden müssen, dann müssen Sie messen. Ja? Oder Pädagoge oder Erziehungswissenschaftler und so weiter. Also Sie messen 3 Jahre in irgendeiner Schulklasse, wie sich der Matheunterricht verändert hat oder wie irgendwelches Wählerverhalten von A nach B gewandert ist in 3 Jahren. Und am Ende machen Sie eine 600-seitige Studie und die liest kein Mensch. Irgendjemand macht daraus eine Kurzfassung und mit ganz viel Glück landet das bei einem Referenten, der macht daraus eine DIN A4-Seite und ein Politiker benutzt in der Bildungsdiskussion 2 Zahlen daraus. Und das ist sozusagen der reale Einfluss der allermeisten. Wir haben heute sozusagen die totale politische Belanglosigkeit der Universitäten. Das unterscheidet uns von den 60er, 70er Jahren. Dazu haben wir in den Universitäten Studenten, deren Lebensläufe wir begradigt haben wie die Flüsse, ja, durch den Bologna-Prozess. Und wo ich mir, wenn ich mal in der Uni gedacht habe, jetzt war ich mal gut, jetzt habe ich mir Mühe gegeben, dann erhebt sich ein einziger Zeigefinger, ich frage, was ist los? Und die Frage ist, kommt das in der Klausur dran? Dann ist das ein ungefähres Zeichen dessen, das ist eine Übertreibung, kommt aber tatsächlich vor. Und versucht relativ wiederzugeben, dass sozusagen die Universitäten gesellschaftlich tote Orte geworden sind. Was nicht bedeutet, dass da nicht ganz viele Studenten sind, die, wie die Schüler, sich für Politik interessieren. Aber mit sie ist die Uni nicht der Ort der Politik. Anders als für uns, wo das sozusagen ein und derselbe Raum ist. Und das andere ist eben, dass es heute wahnsinnig schwierig ist, als Intellektueller überhaupt wahrgenommen zu werden. Weil in einer Mediengesellschaft nur die Intellektuellen bekannt werden, die in der Lage sind, in einer Talkshow eine Frage in einer Minute zu beantworten. Und das ist normalerweise nicht gerade die Qualifikation, die einen Intellektuellen prägt. So, und das ist... Deswegen wird jeder, der sich 4 Minuten Zeit nimmt, kein zweites Mal eingeladen. Ja? Oder sehr viele sagen von vornherein, da gehe ich gar nicht erst hin, ja? Weil er auch, wenn er danach herauskäme, das Gefühl hat, dass irgendein routinierter Talkshow-Populist ihn da fertig gemacht hat und sei der noch so doof. Und das ist der sozusagen der Scheinwerfer der Öffentlichkeit fällt auf relativ wenige Intellektuelle, sehr, sehr viel weniger als in früheren Zeiten. Und was ich vorhin sagte, wenn Parteien, wir haben ja gerade Schulz, reden wir einfach darüber, weil er gerade ein politischer Hoffnungsträger ist. Den Begriff politischer Hoffnungsträger, der war ausgestorben in Deutschland. Steinmeier war kein politischer Hoffnungsträger, als er gegen Merkel angetreten ist. Ja, also oder Gabriel wäre sozusagen der Inbegriff eines Nicht-Hoffnungsträgers, also sein Unglücksengels gewesen. Ja. Ich weiß, du kennst ihn ganz gut, ich will da auch nichts gegen sagen. Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, dass der Einfluss der Intellektuellen auf die Politik ausgesprochen gering geworden ist. Und dann kann man auf der einen Seite sagen, das ist bedauerlich, und auf der anderen Seite kann man sagen, die Öffentlichkeit hat sich verändert. Es sind vielleicht heute nicht mehr Intellektuelle, sondern es ist Twitter und es sind Facebook-Seiten und so weiter, die diese Rolle übernehmen. Aber das führt natürlich dazu, dass langfristige Strategien nicht mehr generiert werden, sondern dass die Diktatur der Gegenwart über alle Zukunft, die wir in allen Bereichen erleben, dass die eben genauso für die Politik gilt und für die Nichtwahrnehmung öffentlicher Intellektueller.